So, die Reihen haben sich ein bisschen gelichtet, weil schon einige aufbrechen mussten. Das ist überhaupt nicht schlimm. Vielleicht haben wir auch Geschwister im Livestream. Ringfrei zur letzten Runde. Ihr seid sehr tapfer. Drei Vorträge hören an einem Nachmittag ist wahrscheinlich anstrengender als drei zu halten. Aber ihr seid wirklich hart im Nehmen. Intimität in der Ehe heißt unser Vortrag jetzt. Und ich möchte auch hier mit zwei Vorbemerkungen beginnen. Es gibt im Blick auf dieses Thema zwei Extreme. Und Extreme sind nie gut. Es gibt meistens einen gesunden Weg in der Mitte. Extreme sind gefährlich. Und im Blick auf das Thema Sexualität ist das Pendel jahrhundertelang auf die rechte Seite ausgeschlagen. Rechte Seite heißt in diesem Fall, Leibfeindlichkeit war an der Tagesordnung und eine Geringschätzung der Sexualität. Und ich darf euch sagen, beides kommt nicht aus der Bibel. Weder Leibfeindlichkeit noch Geringschätzung der Sexualität. Leibfeindlichkeit kommt aus der griechischen Philosophie. Die Griechen haben ein ganz einfaches Denkmuster. Die sagen, alles, was leiblich, was stofflich ist, ist schlecht, ist böse, aber das Geistige, das ist gut. Darum stand die Philosophie so hoch im Kurs bei den Griechen. Athen, die Welthauptstadt der Philosophie. Leibfeindlichkeit, sie sagten, weil der Leib stofflich ist, materiell böse. Das hat sie zwar nicht gehindert, zu Prostituierten zu gehen und so weiter, aber trotzdem grundsätzlich leibfeindlich und Geringschätzung der Sexualität, das kommt von einigen der Kirchenväter, die ansonsten viel Gutes uns weitergegeben haben, hinterlassen haben. Aber sie waren Kinder ihrer Zeit. Nehmen wir zum Beispiel Augustin. Der hat schreckliche Sätze zu diesem Thema gesagt. Er war ja ein ehemaliger Playboy, ein Lebemensch gewesen. Dann hat er sich bekehrt und dann war das ins andere Extrem geschlagen bei ihm. Und dann hat er Sexualität nur noch erlaubt zum Zeugen von Kindern. Alles, was darüber hinausgeht, hat er als Wollust gebrandmarkt. Und da ist er übers Ziel hinausgeschossen. Das werden wir gleich sehen. Also ihr seht, Leibfeindlichkeit ist nicht in der Bibel. Die Bibel hat eine ganz hohe Sicht über den Leib. Der Herr Jesus Christus nahm einen Leib an. Unser Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Und er ist es, wenn der Geist Gottes in uns wohnt. So eine hohe Sicht hat die Bibel vom Leib. Und unsere schwäbischen Väter haben gesagt, das Ende aller Wege Gottes ist Leiblichkeit. Am Ende werden wir in der Ewigkeit wieder einen neuen Leib haben. So viel zu dem Thema. Und Geringschätzung der Sexualität kommt auch nicht aus der Bibel. Im Gegenteil. Also jahrhundertelang auf der rechten Seite, aber erst im letzten Jahrhundert, das haben die Älteren von uns noch miterlebt, ist das Pendel auf die linke Seite geschlagen. Und heute haben wir geradezu eine Vergötzung der Sexualität und reiner Vergnügungssex wird praktiziert. Ich verwende das Wort Sex normalerweise nicht. Ich mache es nur hier im negativen Zusammenhang, rede ich von Sex. Ich bitte euch sogar, lasst uns nicht von Sex reden, das ist illustrierten Sprache. Wir reden von Sexualität, wenn, gebrauchen wir das ganze Wort, oder wenn wir es auf Deutsch sagen wollen, Geschlechtlichkeit, wir können es auch umschreiben, das Zusammenkommen von Mann und Frau, so würde ich das gerne haben. Vergnügungssex ist negativ. Heute lebt eine Milliardenindustrie davon, Sexualität zu vermarkten und zu vergötzen. Ich sage noch einmal, das sind Extreme, aber die Bibel zeigt uns einen Weg in der Mitte. Gott hat zuerst an Sexualität gedacht. Er hat den Menschen zweigeschlechtlich geschaffen. Zweigeschlechtlich. Übrigens, darauf hat die Evolutionstheorie keine Antwort. Wenn er am Anfang ein Einzeller war, Einzeller, wann hat sich das in männlich und weiblich aufgeteilt? Wer hat das gemacht? Warum? Gab es irgendwann männlich-weiblich? Frag mal, Evolutionisten, haben Sie keine Antwort drauf? Aber die Bibel hat eine Antwort. Gott hat männlich und weiblich geschaffen. Darum können wir, wie vorhin bei dem Thema Kommunikation, als ersten Punkt festhalten, es ist ein Geschenk, eine gute Gabe Gottes, das Geschenk der Geschlechtlichkeit. Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir schon im ersten Kapitel der Bibel indirekt Sexualität angesprochen, indem Gott sagt, seid fruchtbar und mehret euch. 1. Mose 1, 28. Natürlich dient Sexualität der Fortpflanzung der Menschheit. Natürlich, aber nicht nur. Hätten unsere Eltern das nicht praktiziert, wären wir nicht da. Hätten wir es nicht praktiziert, wären unsere Kinder nicht da. Natürlich, aber nicht nur. Im zweiten Kapitel der Bibel sehen wir schon einen anderen Aspekt. Sexualität hilft auch, die Einsamkeit des Menschen zu überwinden, denn sie gehört mit zu den Dingen, die die beiden Ehepartner immer wieder zusammenziehen. Klammer auf. Hoffentlich ist das nicht das Einzige, was die beiden zusammenzieht. Das ist zu wenig. Das wird auf Dauer dann nicht genügen. Aber es gehört mit zu den Dingen, die die beiden zusammenziehen. Dann eine Aussage, die für uns heute wahrscheinlich sehr vertraut ist. Aber wenn das meine Großeltern gehört hätten, Sexualität ist zur Freude der Ehepartner gegeben. Und ihr seht, das kann ich beweisen mit der Bibel. In Sprüche 5 wird dem Ehemann gesagt, er soll sich an der Frau seiner Jugend freuen. Und dann wird der Körper der Frau beschrieben, bis in alle Einzelheiten. Ein Ehemann darf sich freuen am Körper seiner Frau. Eine Ehefrau darf sich freuen am Körper ihres Mannes, sagt die Bibel hier. Und die zweite Stelle ist vielleicht noch aussagekräftiger. Da wird dem jungverheirateten israelitischen Ehemann gesagt, er sollte zu Hause bleiben. Er war ein Jahr lang vom Wehrdienst befreit. Er sollte lernen, seine Frau zu erfreuen. Was soll der denn machen mit ihr? Mühle und Halma spielen? Nein, aber er sollte lernen, sie auf geschlechtlichem Gebiet zu erfreuen. Warum muss das ein Mann lernen? Weil die Sexualität des Mannes völlig anders funktioniert als die der Frau. Völlig anders. Beim Mann geht alles ganz schnell und bei der Frau unter Umständen sehr langsam. Das sind zwei so verschiedene Konzepte. Und wenn das der Mann nicht versteht und nicht darauf eingeht, dann wird das nicht gut sich entwickeln. Das muss ein Mann lernen. Er soll lernen, seine Frau zu erfreuen. Und noch eine letzte Aussage dazu, das soll genügen. Durch Sexualität kann Liebe ausgedrückt werden. Kann. Es kann aber auch der reine Egoismus ausgedrückt werden. Wenn einer der beiden nur an sich denkt, das wird wahrscheinlich eher der Mann sein, dann drückt er damit Egoismus aus und nicht Liebe. Aber wenn beide sich beschenken wollen, auch mit ihrer Körperlichkeit, mit der Sexualität, dann kann Liebe ausgedrückt werden. Ihr seht, ihr Lieben, mir ist das sehr wichtig, dieser erste Gedankengang. Wir brauchen Gott nicht ausklammern aus dem Schlafzimmer. Er kann einbezogen sein. Es kann unter Gebet geschehen. Man kann Gott danken für diese wunderbaren Dinge. Und so sollten wir daran gehen. Vielleicht früher gab es viele Frauen, die haben von ihren Müttern gehört, oh, pass auf, wenn du heiratest, die Männer, ja, die wollen da was von dir und so weiter. Und dann sind sie manchmal sehr negativ geprägt worden im Blick auf diese Thematik. Wenn das auf jemanden zutreffen sollte, auch das kann man überwinden mit Gottes Hilfe. Zweitens, der Rahmen für die sexuelle Gemeinschaft ist die Ehe, und nur die Ehe. Und das bringt alle von uns in eine Spannung, die noch nicht verheiratet sind oder solche, die nicht mehr verheiratet sind und letztere unter Umständen noch mehr. Denn die kennen das schon aus ihrer Zeit der Ehe. Jetzt sind sie getrennt, geschieden, verwitwet und haben das nicht mehr. Das kann noch schwerer sein. Keiner von uns ist verheiratet auf die Welt gekommen. Wir sind erstmal aufgewachsen. Wir mussten lernen, mit unserer Sexualität umzugehen. Und deswegen sage ich noch einmal, der Rahmen für die sexuelle Gemeinschaft ist die Ehe. Ich bringe jetzt nur noch eine einzige Stelle aus dem Alten Testament. Uns kommen nachher die jungen Leute und sagen, hier, du hast uns hier das Gesetz gepredigt oder so. Nein, nein. Aber was wir hier sehen, ist eine Aussage in 5. Mose 22, 28 bis 29. Das ist derselbe Gott, an den wir glauben. Es ist eine andere Heilszeit. Hier geht es um das Volk Israel. Aber schaut mal, was Gott hier sagt. Wenn ein Mann ein Mädchen trifft, eine Jungfrau, die nicht verlobt ist, und ergreift sie und liegt bei ihr, und sie werden dabei angetroffen, was soll jetzt passieren? Also er nimmt vorweg, was in die Ehe gehört. Dann soll der Mann, der bei ihr lag, dem Vater des Mädchens 50 Schekel Silber geben. Er muss eine Entschädigungssumme bezahlen. Und es soll seine Frau werden, weil er sie geschwächt hat. Er kann sie nicht entlassen alle seine Tage. Ihr seht, was ich rot hervorgehoben habe. Er muss sie heiraten. Es soll seine Frau werden. Er muss den Rahmen der Ehe herstellen. Der war hier nicht gegeben. Es war vor der Ehe. Und er muss sie heiraten und darf sie nie mehr entlassen. Das sehen wir Gottes Gedanken. Der Rahmen ist die Ehe. Nicht vor der Ehe. Nicht neben der Ehe. Nicht nach der Ehe. Springen wir in die Evangelien. Die Bibel hat verschiedene Teile. Jetzt haben wir eben eine Aussage aus dem Alten Testament gesehen. Jetzt Evangelien. Johannes, Jesus, sagt zu der Frau am Jakobsbrunnen, einer der bekanntesten Texte der Bibel überhaupt, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, das heißt der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Mit anderen Worten, ihr Lieben, Jesus Christus hat ein eheähnliches Verhalten nicht als Ehe anerkannt. Punkt. Basta. Er sagt, das ist nicht dein Mann. Das ist dein Liebhaber, dein Lover, aber nicht dein Mann. Du bist nicht verheiratet mit ihm. Ihr habt keinen Ehevertrag geschlossen vor Gott und vor Zeugen. Ihr seid nicht verheiratet und deswegen lebst du letztlich in Unzucht. Und schaut, darf ich an der Stelle etwas an die Schwestern unter uns sagen, an alle weiblichen Zuhörerinnen. Ihr Frauen seid mehr beziehungsorientiert. Und das ist sehr schön, aber es hat auch eine Schattenseite. Darum suchen Frauen oft in Beziehungen das Glück ihres Lebens, die Erfüllung. So ging es auch dieser Frau. Der erste hat es ihr nicht gegeben, die Erfüllung. Der zweite nicht, der fünfte nicht. Jetzt ist sie mit dem sechsten zusammen und der kann es ihr auch nicht geben. Und dann findet sie den siebten Mann, Jesus Christus. Nicht auf dieser Ebene wie mit diesen Männern. Aber er ist der, der den Durst ihres Lebens wirklich stillen kann. Und das ist sehr wichtig. Menschen, die sehr beziehungsorientiert sind, auch Männer, Christus kann uns die Erfüllung geben. Und das sehen wir überall im Johannesevangelium, die Zahl 7. Auch hier der siebte Mann. Überall, von vorne bis hinten, ganz viel die 7 im Johannesevangelium. So, wir springen in den dritten Teil der Bibel. Wir haben Altes Testament gesehen, Evangelium gesehen. Jetzt die Briefe, die Lehrbriefe des Neuen Testaments. Paulus schreibt in 1. Korinther 7. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es für einen Menschen gut, keine Frau zu berühren. Wie? War denn damals schon Corona-Zeit, keine Frau berühren? Darf man niemand die Hand geben oder umarmen oder so? Nein, Das ist ein Euphemismus, also eine verhüllende Rede, eine beschönigende. Er spricht hier von Geschlechtsverkehr. Er umschreibt das hier, verhüllend. Aber wegen der Unzucht, wegen der Gefahr der Unzucht, habe jeder seine eigene Frau, Ehefrau steht hier, und jeder habe ihren eigenen Mann, Ehemann steht da im Griechischen. Was sehen wir? Der Rahmen ist die Ehe. Er sagt nicht, naja, da müsst ihr halt schauen, wo ihr euren Trieb befriedigen könnt. Nein, er sagt, wegen der Unzucht muss geheiratet werden. Schaut, das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen. Der Rahmen ist die Ehe. Und Sexualität ist zwar eine gute Gabe Gottes, aber sie ist nach dem Sündenfall so großen Gefahren ausgesetzt. Die Gefahr der Unzucht ist so groß, dass Gott sie schützt durch den Rahmen der Ehe. In der Ehe soll Sexualität gelebt werden, nach dem Wohlgefallen Gottes, nicht außerhalb. Ich hatte einen Lehrer vor 40 Jahren, das war Heiko Krimmer, Dr. Heiko Krimmer. Vielleicht kennen ihn manche von Büchern, die er geschrieben hat. Und er war mein Ethiklehrer. Und er hat uns folgendes Bild eingeprägt, das zwar zugegebenermaßen mehr die Männer von uns ansprechen wird, aber die Frauen werden es auch verstehen. In einem Motorblock eines Autos, eines Benziners, finden fortgesetzt Explosionen statt. Da explodiert ein Gas-Luft-Benzin-Gemisch und treibt die Kolben rauf und runter, und das wird mittels Wellen auf die Räder übertragen, und man kann von Hünfeld nach Coesfeld fahren und wieder zurück. Ja, ist eine positive Kraft, die in Bewegung setzt, aber da finden unglaubliche Kräfte statt, Explosionen in dem Motorblock. Ist das gut? Würden diese Explosionen außerhalb stattfinden, was nicht möglich ist technisch, aber wenn, dann würden sie alles kaputt machen, dann würden sie Tote und Verletzte hervorbringen, aber im Schutzraum des Motorblocks eine positive Kraft, die in Bewegung bringt zu einem bestimmten Ziel. Und so ist das mit der Sexualität. Außerhalb der Ehe kann sie Riesenschaden anrichten. Innerhalb der Ehe, das ist der Schutzraum. Da ist sie eine positive Kraft, die die beiden auch immer wieder zueinander bringt. Wir springen ein paar Verse weiter. Wir überspringen ein paar Verse, die kommen anschließend dran. In Kapitel 7, Vers 8 und 9 spricht Paulus zwei andere Gruppen von Menschen an, nämlich, ich sage den Unverheirateten, das sind die Singles, würden wir heute sagen, und den Witwen, die nicht mehr verheiratet sind, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Paulus war mit 99,9%iger Sicherheit unverheiratet. Warum nicht 100%? Weil es nicht ausdrücklich in der Bibel steht, aber wir können schließen aus dem, was er hier schreibt. Das würde ja keinen Sinn machen, wenn er schreibt, es ist gut, wenn sie bleiben wie ich, wenn er verheiratet gewesen wäre. Ja, er will ja gerade ihnen zeigen, dass es gut wäre, wenn sie unverheiratet bleiben würden, nur wenn sie sich nicht enthalten können. Dann sollen sie heiraten. Also, es könnte sein, dass Paulus Witwer war, denn er hatte eine Stellung im rabbinischen Judentum vor seiner Bekehrung, wo man eigentlich verheiratet sein musste. So kann es sein, dass Paulus seine Frau schon bald verloren hat, ohne Kinder. Das könnte sein. Das werden wir mal im Himmel erfahren, wenn es uns da noch interessiert. Ja? Vorher wird es darauf keine Antwort geben. Auf jeden Fall schreibt er, es ist gut für Sie, wenn Sie bleiben wie ich, wahrscheinlich unverheiratet. Wenn Sie sich aber nicht enthalten können, dann sollen Sie schauen, wie Sie irgendwie Befriedigung finden. Nein, dann sollen Sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Ihr seht, auch er spricht von dem Rahmen der Ehe. Überall. Wir haben es gesehen in 5. Mose, im Gesetz, in der Tora. Wir haben es gesehen bei Jesus. Wir sehen es hier in einem Lehrbrief des Neuen Testaments. geschlechtliche Vereinigung außerhalb der Ehe nennt die Bibel, Achtung, jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder Unzucht, 1. Korinther 5 zum Beispiel, oder Ehebruch. Unzucht, hier ist ein Wort im Griechischen verwendet, da hört ihr schon am Klang, dass das nichts Gutes sein kann. Da steht Porneia, da kommt das Wort Pornografie her. Und das klingt auch nicht viel besser. Ehebruch heißt Meuchea. Ja, da hört man schon am Klang der Worte, dass das nichts Gutes ist. Wenn zwei Unverheiratete sexuelle Handlungen begehen, handeln sie unzüchtig. Sobald ein Verheirateter mit im Spiel ist, ist es Ehebruch. Und sonst gibt es nichts. Dabei ist die Maus keinen Faden ab, kein Millimeter Spielraum. Der Rahmen für die sexuelle Gemeinschaft ist die Ehe. Und nun müssen wir uns den Versen zuwenden, die wir eben großzügig übersprungen haben. Und die sind sehr wichtig. Ich hoffe, ihr könnt das gut aufnehmen. Paulus sagt, damit ihr nicht der Unzucht verfallt, sollte jeder Mann seine eigene Ehefrau haben und jede Frau ihren eigenen Ehemann. Das hatten wir schon. Jetzt geht's weiter. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht versagen. Ihr seht, er spricht von der ehelichen Gemeinschaft, von der sexuellen Gemeinschaft. Und er sagt hiermit in Vers 3, als wir geheiratet haben, haben wir uns sozusagen verpflichtet, dem anderen so viel sexuelle Gemeinschaft zu gewähren, dass der nicht in Versuchung kommt, dass der keinen Mangel leidet, dass der nicht in Gefahr kommt, das irgendwie außerhalb der Ehe stillen zu wollen. Natürlich sind die Bedürfnisse im Blick auf das Thema Sexualität manchmal sehr verschieden. Glaubt ja nicht, dass es immer die Männer sind, die nicht zufrieden sind. Wir hatten Frauen vor uns, die sich beklagt haben, dass ihre Männer nicht oft genug zu ihnen gekommen sind. Da gibt es unglaubliche Unterschiede. Unglaublich. Zum Beispiel werde ich nicht vergessen, ein junges Ehepaar, noch nicht mal 35 Jahre alt, die haben uns gesagt, ja, wir kommen einmal im Monat zusammen. Ich habe erst ein bisschen gestutzt, ob ich richtig gehört hatte. Einmal im Monat, jung verheiratet. Naja, aber ich habe sie nicht ermahnt. Ich habe nicht gesagt, das geht aber nicht. Das ist aber zu wenig. Wenn sie keine Not haben, wenn sie damit zufrieden sind beide, dann ist das in Ordnung. Dann kommen sie eben einmal im Monat zusammen. Aber wir hatten andere Ehepaare vor uns. Ich denke ganz besonders jetzt an eines, die habe ich zu Hause besucht, in ihrer Wohnung. Und die saßen mir gegenüber und die Frau hat gesagt, als wir jung verheiratet waren, waren wir sehr oft zusammen. Ist ja kein Geheimnis, dass junge Ehepaare wahrscheinlich öfters zusammenkommen. Ältere kommen vielleicht nicht mehr so oft zusammen, aber es kann sein, dass es bei den Älteren schöner ist als bei den Jungen. Da geht das manchmal alles sehr schnell vonstatten. Auf jeden Fall hat sie uns gesagt, sie waren oft zusammen. Und dann waren sie älter geworden, sie hatte verschiedene Operationen über sich ergehen lassen müssen und sie hatte ihren Mann gebeten, er möge Rücksicht nehmen auf sie. Und der Kerl wollte keine Rücksicht nehmen. Der saß mir gegenüber. Und ich habe ihn ermahnt. Ich habe gesagt, hörst du, was deine Frau sagt? Willst du sie ins Grab bringen oder was? Du musst Rücksicht nehmen auf sie. Der grinste mich so komisch an. Tut mir leid, ich muss das so sagen. Ich war ganz unglücklich, als ich gegangen bin. Na gut, ich hatte gesagt, was ich zu sagen hatte. Anderthalb Jahre später bin ich wieder in dieser Gegend, in einer anderen Gemeinde. Und auf einmal geht die Türe auf und diese Frau, die da gesessen hatte, kommt rein. Und ich erkannte sie sofort und dachte, oh, du musst sie fragen, wie es ihnen inzwischen geht. Ich brauchte sie nicht fragen. Als sie mich sah, liefen ihr schon die Tränen über die Wangen. Ihr lieben Ehemänner, das geht nicht. Das geht nicht. Wir haben vorhin gesagt, man muss sich entgegenkommen. Man muss sich irgendwo in der Mitte treffen. Es kann sein, einer von den beiden hat mehr Verlangen als der andere. Es kann auch mal vorübergehend so sein und später ist es wieder anders. man muss darüber reden, man muss sich erklären, man muss darüber sprechen und sich irgendwie in der Mitte treffen. Der, der viel Verlangen hat, muss lernen, sich zurückzunehmen. Der, der weniger Verlangen hat, muss lernen, dem anderen entgegenzukommen. Es geht nicht anders. Mit Christus, wenn wir beide auf Christus schauen, geht das? Ist das möglich? Und wir müssen noch etwas sagen bei diesem Vers. Dieser Vers verbietet uns, Sexualität als Belohnung einzusetzen für erwünschtes Verhalten oder als Strafe für nicht erwünschtes Verhalten zu entziehen. Hier steht, nicht versagen, nicht vernachlässigen, nicht entziehen. Das darf nicht so sein. Es hat schon mancher Mann zu seiner Frau gesagt, ja, liebe Ehefrau, wenn du dies und dies und dies und das gemacht hast, dann komme ich wieder zu dir. Oder manche Frauen sagen zu ihren Männern, wenn du mir den Garten umgegraben hast und wenn du mir das Wohnzimmer neu tapeziert hast, dann darfst du wieder an sowas denken. Geht nicht, geht nicht. Widerspricht diesem apostolischen Grundsatz. Ihr Lieben, ich bin so froh, der Apostel Paulus, dem wir die größten Wahrheiten der ganzen Bibel verdanken, der schreibt hier über so praktische Dinge in der Ehe, inspiriert von demselben Heiligen Geist. Ich bin sehr dankbar für diese Verse. Das ist so bodenständig, so nüchtern. Sowas wirst du im Koran nicht lesen und in den hinduistischen Veden und in der Bhagavad Gita des Buddhismus. Da wird über sowas überhaupt nicht gesprochen. Aber in der Bibel, das Wort Gottes. So, wir gehen weiter. Die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Ich finde das wunderschön, was da gesagt wird. Das bedeutet nämlich, als wir geheiratet haben, haben wir einander uns völlig geschenkt, inklusive mit Haut und Haaren, mit der Körperlichkeit, mit Sexualität. Das heißt, der Körper meiner Frau, der gehört mir. Nicht damit ich damit machen kann, was ich will. Mein Körper gehört ihr. Nicht damit sie damit machen kann, was sie will. Wir haben uns gegenseitig geschenkt. Zum Guten, zur Erbauung und auch zur Befriedigung unserer Bedürfnisse. Natürlich, aber alles eingebettet in die eheliche Liebe. So denkt Gott über dieses Thema. Und dann kommt Vers 5. Da müssen wir noch einen Augenblick länger stehen bleiben. Der ist sehr wichtig für das Eheleben. Schaut mal, Paulus sagt, keiner soll sich dem anderen entziehen. Spätestens jetzt haben wir doch gemerkt, dass es um die eheliche sexuelle Gemeinschaft geht. Und er verbietet das, dass einer sich einfach zurückzieht und den anderen darben lässt. Ich rede jetzt von einem Ehepaar, die von Gesundheit und Alter in der Lage sind, einander das zu schenken. Habt ihr das gehört? Es kann Zeiten geben, wo aus gesundheitlichen Gründen oder Altersgründen oder Gebrechlichkeit, Pflegebedürftigkeit, das nicht mehr möglich ist. Dann müssen die beiden andere Wege finden, einander ihre Liebe zu zeigen. Aber da spricht von einem Ehepaar, die von den Umständen her noch in der Lage wären, als Ehepaar zusammenzukommen. Und Paulus sagt, nicht entziehen, aber jetzt nennt er eine Ausnahme. Höchstens, wenn ihr euch einig werdet, einig werden setzt Kommunikation voraus. Du kannst dir nicht mit dir selber einig werden. Ich meine, ich hoffe, du bist immer mit dir selber einig, sonst hast du wirklich ein Problem. Ja, da hast du ein Riesenproblem, wenn du mit dir nicht einig bist. Aber mit dem Ehepartner musst du dir einig werden, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten. Eine Zeit lang spricht für mich maximal von Wochen, nicht von Monaten und schon gar nicht von Jahren. Das wirst du mir nicht erzählen, dass ihr jahrelang beten werdet, ja? Er nennt ja hier den Grund, um euch dem Gebet zu widmen. Zwei ganz konkrete Beispiele. Da hat ein junges Ehepaar ein krankes Kind. Das Kind hat über 40 Fieber. Meint ihr, dann werden die an solche Dinge denken? Dann liegen sie auf ihren Knien und ringen um das Leben dieses Kindes. Was meint Paulus? Oder wir waren jung verheiratet, meine Frau und ich. Ich war damals bei der Liebenzeller Mission in Süddeutschland, auch oft als Evangelist im Einsatz, Zeltmissionen halten und so etwas. Das war damals noch mehr in Mode als heute. Und die dauerten manchmal tatsächlich 2 Wochen, 14 Tage am Stück. Und wir kriegten einen großen Wohnwagen. Wir hatten noch keine Kinder. Meine Frau konnte mich begleiten. Wir wohnten im Wohnwagen. Wenn wir gewollt hätten, hätten wir das jeden Tag haben können, wenn wir gewollt hätten. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Silvia, wir sind jetzt hier, um Seelen zu gewinnen, dem Teufel Menschen zu entreißen. Hier ist ein geistlicher Kampf. Wir werden beten, wir werden fasten, wir werden ringen um die Menschen. Ich mache dir einen Vorschlag, lass uns in dieser Zeit verzichten. Und jetzt denkt bitte ja nicht, das wäre eine Heldentat gewesen. Überhaupt nicht. Meine Frau war sofort einverstanden, das ist uns gar nicht schwer gefallen. Da haben wir doch ein ganz anderes Ziel gehabt. Ist das so schlimm, mal 2 Wochen auf den ehelichen Verkehr zu verzichten? Es gibt auch andere Zeiten, dann ist einer der beiden krank oder beruflich im Ausland oder es gibt Zeit der Schwangerschaft oder nach Geburten. Und es gibt noch mehr Gründe, wo die beiden eben nicht zusammenkommen können. In der Ehe muss man auch oft aufeinander warten. Und das sagt Paulus hier, euch dem Gebet zu widmen. Und dann fährt er fort. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen. Er sagt nicht, wenn ihr noch ein Kind zeugen wollt. Er sagt, ihr sollt wieder zusammenkommen, sonst verführt euch der Satan, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Wisst ihr, dass Paulus in seinen 13 Briefen nur 10-mal den Satan erwähnt? Das ist nicht oft. In 13 Briefen, lange Briefe zum Teil. Hier macht er es, weil hier der Teufel auf dem Plan ist, um wieder eine Ehe kaputt zu machen, weil sich die beiden nicht an diese apostolischen Grundsätze halten. Habt ihr das verstanden, liebe Geschwister? Wir können nicht einfach einseitig ein Moratorium beschließen, das heißt eine Pause im ehelichen Leben, in dem der eine sagt zum anderen oder sogar für immer das beenden will. Da, ja, da sind schon Männer gekommen, haben zu ihrer Frau gesagt, so liebe Frau, wir sind jetzt 45, 55, 65, keine Ahnung wie alt, nur dass du weißt, auf dem Gebiet läuft nichts mehr, du brauchst gar keine Signale mehr senden, ich will mich jetzt ganz den geistlichen Studien widmen und so und kam sich noch toll vor und hat die Frau einfach aufs Trockene gesetzt. Das geht nicht nach diesen Anweisungen hier. Oder Frauen sind gekommen, haben gesagt, lieber Mann, wir sind jetzt 45, 55, 65, nur dass du weißt, da läuft nichts mehr. Brauchst gar nicht anklopfen, das Thema ist erledigt. Und haben Männer in Gefahr gebracht. Und die sind dann irgendwo hingefahren, um sich das für Geld zu kaufen, was ihre Frau nicht mehr ihnen gegeben hat. Ich rechtfertige das nicht. Das darf ein Mann nicht. Wir dürfen nicht zu Prostituierten gehen. Aber wenn wir alle wüssten, wie viele Männer das machen, auch wie viele Christen, wie hoch da die Dunkelziffer ist. Und manche Frauen leisten Vorschub. Ich sage noch einmal, wir müssen darüber reden. Ihr als Ehepaar müsst darüber reden und dann gemeinsam vor dem Herrn gute Lösungen finden. Das ist möglich. Dritter und letzter Punkt. Unterschiede in der Sexualität zwischen Mann und Frau. Gestern Abend, kaum zu glauben, ja, ist erst 24 Stunden her, haben wir hier nachgedacht über Wesen und Bedürfnisse von Mann und Frau. Und wir haben gesehen, große Unterschiede. Die Schere der Unterschiedlichkeit ging ungefähr so weit auseinander, wie ich hier zeige. Aber, Achtung! Auf keinem Gebiet des Ehelebens geht die Schere weiter auseinander als auf diesem Gebiet der Sexualität. Ganz weit, wie ich hier zeige, 180 Grad. Warum? Sofort kommt die Frage, warum? Warum hat Gott das so gemacht, dass die Sexualität von Mann und Frau so verschieden ist? Ich gebe euch die Antwort, die ich bisher für mich gefunden habe. Wenn du eine bessere hast, sag sie mir bitte, ja? Ich werde ganz Ohr sein. Wir haben heute schon mehrmals gehört, wir sind im Bilde Gottes geschaffen, wir Menschen. Tiere nicht. Wenn eine Hündin läufig ist und da kommt ein Rüde, ein Hund, die werden auf der Straße zusammenkommen und werden das vollziehen und werden wieder auseinanderlaufen und sich im Leben nie mehr sehen. Das sind Tiere und die schauen sich dabei nicht in die Augen. Es gibt kaum eine Tierart, die sich beim sexuellen Zusammenkommen in die Augen schaut. Aber wir Menschen machen das. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Gott wollte nicht, dass das so ist wie bei Tieren. Man kommt zusammen und läuft wieder auseinander. So ein One-Night-Stand. Ja, das wollte Gott nicht. Er wollte, dass Sexualität eingebettet ist in eine liebevolle, vertrauensvolle Beziehung zwischen Mann und Frau. Und wenn das der Fall ist, dann kann sie wachsen. Dann kann sie immer schöner werden. Dann werden sich die beiden immer besser kennenlernen, immer besser aufeinander eingehen können. Das ist meine Antwort. Und jetzt schaut, wie unterschiedlich das ist bei Mann und Frau. Ich mache jetzt so Gegenüberstellungen. A, im Blick auf die Vorstellung von der Sexualität. Beim Mann ganz stark körperorientiert, aus einem bestimmten Grund. Bei der Frau viel mehr beziehungsorientiert, ihrem Wesen entsprechend. Sie ist beziehungsorientiert und so erlebt sie auch Sexualität. Da muss ich schon wieder stehen bleiben. Liebe Männer, es ist ein Verbrechen geradezu, mit einer Frau zusammenkommen zu wollen, wenn die Beziehung mit ihr nicht stimmt. Das wird für sie scheußlich sein. Da wird sie nichts von haben. Die wird das über sich ergehen lassen. Aber nur damit du endlich Ruhe gibst, es wird für sie nicht schön sein. Glaub es mir. Sie erlebt das viel mehr beziehungsorientiert. Und wir Männer, wir bringen das fertig. Wir können das völlig von der Beziehung abkoppeln. Wir können die Frau zusammenschimpfen und 10 Minuten später mit ihr im Schlafzimmer verschwinden. Wir können einfach den Hebel umlegen. Das können wir leider. Wir können das abkoppeln. Das ist nicht gut, dass wir das können. Das sollten wir auch nicht tun. Sondern wir sehen hier, die Frau erlebt das beziehungsorientiert. Das soll nur ein Ansporn sein, dass wir immer in einer guten Beziehung miteinander umgehen und nicht nur, wenn wir etwas Bestimmtes von ihr wollen. Ja, dann kommen die Männer an und wollen ganz und schmeicheln ihren Frauen und was weiß ich. Das wird sie durchschauen. Beim Mann ist die körperliche Einheit im Vordergrund sehr stark. Bei ihr kann es sein, dass die emotionale Einheit mindestens genauso wichtig ist, dieses ganz enge Berühren der Herzen, der Seelen, dieses Verschmelzen. Der Mann sucht oft Abwechslung, sie sucht Geborgenheit in den Armen des Mannes. Ist nicht dasselbe. Bei ihm hat Sexualität eine hohe Priorität. Ich habe noch gar keinen Mann kennengelernt, der mir gesagt hat, auch das Thema ist mir nicht wichtig. Ja, hohe Priorität. Bei ihr kann es sein, sind andere Prioritäten höher, nämlich diese hier. Kann sein, das ist höher. Was aber nicht heißen soll, dass es für sie nicht schön sein soll. Unbedingt soll es für die Frau schön sein. Unterschiede im Blick auf die Vorbereitung zum Zusammenkommen, die sogenannte Stimulierung. Bei uns Männern ganz stark über die Augen, Sehvermögen, ganz stark. Bei der Frau, Achtung, Berührung, Atmosphäre, zärtliche Worte und Handlungen, Zärtlichkeiten und so weiter. Habt ihr gesehen, liebe Männer, bei uns war die Aufzählung schnell zu Ende, gell? Ich will nicht sagen, dass uns das nicht auch alles gut tun würde, doch, doch. Aber im Zweifelsfall können wir auf das alles verzichten, genügt das alleine. Geht ganz stark über die Augen. So, und jetzt muss ich an dieser Stelle meine beiden Großväter bedauern. Ich habe die gar nicht richtig gekannt. Der eine ist 1937 gestorben. Also auch wenn ich schon so alt aussehe, so alt bin ich nun doch noch nicht, ja, dass ich den noch gekannt haben könnte. Und der andere ist 1959 gestorben. Na gut, da war ich 2 Jahre alt. Da habe ich noch so ein verschwommenes Bild vor mir. Aber warum bedauere ich meine Großväter? Ich sag's euch, die haben das Schönste, was Gott ihnen gegeben hat, nie gesehen. Ich meine, unbegleitet, nie gesehen. Warum nicht? Die sind zusammengekommen im Dunkeln, unter der Bettdecke, dreiviertels angezogen. Ja, so war das damals. Das hat trotzdem funktioniert. Die haben trotzdem 16 Kinder in die Welt gesetzt. Ja, die einen 10 und die anderen 6. Das hat trotzdem funktioniert. Aber versteht ihr, wenn wir Männer hier so eine gewisse Schwäche haben, liebe Ehefrauen, dann darfst du dich doch deinem Ehemann auch zeigen. Er sieht dich gerne. Mach da nicht so rum und vergleich dich nicht mit den Hochglanzmodels. Wir können uns auch nicht mit den Hochglanztypen da vergleichen, ja? Wir sind auch keine griechischen Schönheiten und deswegen mach da nicht rum. Jede Frau ist an sich schön. Meine Frau gefällt mir. Die gefällt mir immer noch. Und dich geht meine Frau nichts an. Mich geht deine Frau nichts an. Du darfst dich an deiner Frau freuen und liebe Ehefrau, du darfst dich deinem Mann zeigen. Er sieht dich gerne. Muss das nicht so machen wie meine Großmütter. Ja? Ich habe nicht gesagt, dass ihr einen 2000 Watt Strahler im Schlafzimmer installieren sollt. Nicht gleich ins andere Extrem gehen, aber ein bisschen Kerzenlicht oder so, gedämpftes Licht, das ist doch wunderschön. Bedürfnisse, Unterschiede im Blick auf die Bedürfnisse von Mann und Frau. Er möchte ja gerne respektiert werden, haben wir gestern Abend schon gehört. Und sie möchte verstanden werden. Sie möchte, dass er begreift, sie ist eine Frau und sie hat Sexualität wie eine Frau. Sie erlebt Sexualität wie eine Frau, nicht wie ein Mann. Da machen manche Männer einen brutalen Fehler. Die denken, die Frau muss genauso funktionieren wie ein Mann. Das wird sie nicht. Das braucht sie nicht. Du musst sie verstehen, der Mann will Bewunderung, Anerkennung und so weiter. Sie möchte geliebt werden. Sie möchte, dass der Ehemann Liebe ausdrückt, dass er auf sie eingeht, dass er das versteht, dass sie das anders erlebt. Bei ihm die körperlichen Bedürfnisse stark im Vordergrund, bei ihr die emotionalen. Kann sein, die sind mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger. Er möchte nicht gerne abgewiesen werden. Und sie braucht Zeit. Beides ist wichtig. Er möchte nicht gerne abgewiesen werden. Und dann machen Frauen manchmal einen sehr törichten, völlig überflüssigen Fehler. Der Mann signalisiert seiner Ehefrau, dass er gerne mit ihr zusammen wäre. Und dann reagiert sie so. Was? Kommst du schon wieder? Hast du nichts anderes im Kopf? Und so kriegt er so eine Abfuhr. Ja? Ey, er ist ein Mann. Er hat Sexualität wie ein Mann. Wäre dir lieber, dass du ihm Schnuppe bist, dass er kein Interesse mehr an dir hat? Und wenn du wirklich nicht in der Lage bist, musst du nicht die berühmten Kopfschmerzen vortäuschen, wenn du sie gar nicht hast, sondern sag doch offen, was dich hindert. Meine Frau würde sagen, das geht im Augenblick nicht aus dem und dem Grund, aber ich werde auf dich zukommen. Ich werde dir signalisieren, wann es wieder möglich ist. Kann man auch so machen, muss man den anderen nicht so bumm abblitzen lassen, so schroff. Und sie braucht Zeit. Es ist ein Unding, wenn man weiß, da sind 10 oder 15 Minuten zur Verfügung, überhaupt in der Richtung etwas anzufangen. Auch das kann für eine Frau nichts werden. Das kann nichts werden, es geht nicht, es ist unmöglich. Du wirst auf deine Kosten kommen und vielleicht wird sie dir das geben, aber bei ihr, das kann nicht funktionieren. Das geht nicht. Beim Mann funktioniert das so und bei der Frau so. Das ist so unterschiedlich. Das ist so verschieden. Deswegen braucht sie Zeit und sie braucht auch einen Rahmen, wo man abschließen kann. Da kann nicht irgendwo in einem Zimmer, wo jeden Augenblick die Schwiegermutter da reingeschwebt kommen kann oder so. Das geht nicht, ja? Das ist nicht der Rahmen. Unterschiede im Blick auf die sexuellen Reaktionen. Jetzt kann ich endlich erklären, warum das bei uns Männern so stark körperlich erlebt wird. Schaut, wir haben keinen Zyklus. Ihr Frauen habt einen Zyklus, wir Männer nicht. Und bei euch, da werden Hormone ausgeschüttet und dann geht es euch gut, dann seid ihr ausgeglichen, da könnt ihr Bäume ausreißen, wenn es sein muss. Und dann um die Zeit des Eisprungs herum, da ist vielleicht auch das Verlangen nach dem Ehemann am größten. Das hat der Schöpfer wunderbar gemacht so. Er will ja, dass Kinder entstehen. Und dann klingen die einen Hormone ab, ich rede jetzt mal ganz laienhaft, ja, und andere übernehmen die Oberhand, dann kann man immer noch zusammenkommen. Und dann kommen diese berühmten Tage vor den Tagen, das prämenstruale Syndrom, da wird die Frau vielleicht ein bisschen unausgeglichener, kratzbürstiger oder so. Aber selbst da könnte man noch zusammenkommen. Und dann kommt eine Zeit, wo man aus hygienischen Gründen wohl besser nicht zusammenkommen könnte und sollte. Das ist bei der Frau an den Zyklus gebunden, liebe Ehemänner. Damit muss man sich auch mal ein bisschen befassen. Das nicht einfach der Frau überlassen. Und wir Männer, wir haben keinen Zyklus. Ab einem bestimmten Alter wird in unserem Körper rund um die Uhr Same produziert. Und das drängt auf Entladung. Das kann in einem Mann, gerade bei jungen Männern, körperliche Spannung erzeugen. Und dann nützt auch nichts, wenn man denen sagt, du geh mal kalt duschen oder geh Sport machen. Das ist alles nur bedingt geeignet, ja. Aber es ist einfach so, beim Mann geht das viele, viele Jahre, Jahrzehnte fast gleichbleibend, bis es dann im Alter abnimmt. Und das sind eben ganz unterschiedliche Konzepte. Beim Mann, wie ich eben schon so angedeutet habe, sehr schnelle Erregung, kann aber auch sehr schnell wieder vorbei sein. Bei der Frau langsame Erregung und klingt auch langsam wieder ab. Das vergessen manche Männer auch oder haben es überhaupt noch nie verstanden, dass das auch langsam wieder abklingt. Und schwer abzulenken, der Mann, wenn er einmal in Brand gesetzt ist sozusagen, sehr schwer abzulenken. In diesem englischen Ehebuch von dem Autor Sproul las ich noch eine nette Geschichte. Da war ein junger Ehemann, jung verheiratet, hübsche Frau, aber er musste 6 Wochen weg ins Ausland auf Dienstreise. Und dann kam er zurück und konnte es kaum abwarten, ja, wieder mit seiner Frau zusammen zu sein und hat sie genommen und hat sie gleich ins Schlafzimmer getragen. Und sie hat das auch mit sich machen lassen, aber als sie da schon eine Weile waren, hat sie zu ihm gesagt, du, sag mal Schatz, hast du eigentlich das Garagentor zugemacht? Da ging es bei ihm, sie war da gar nicht mitgekommen, sie war noch beim Garagentor, ja, aber er war so schwer abzulenken, ja, ihr seht. Und die Frau ist leicht abzulenken, da sind die beiden da zusammen und dann denkt sie, was werde ich morgen kochen und was werde ich einkaufen? Und auf einmal sind ihre Gedanken ganz weit weg, vor allem, wenn Männer stumm sind wie die Fische und nicht reden, ja, dann kann das passieren, dann ist sie sehr, sehr leicht abzulenken. Und meistens sind ja wir Männer initiativ, meistens, das ist aber kein Gesetz der Meder und Perser, und die Frauen reagierend, auch kein Gesetz der Meder und Perser. In einer vertrauten Ehebeziehung kann auch mal die Frau zum Mann sagen, du, ich würde mich freuen, wenn du heute Abend Zeit hättest für mich. Da kenne ich doch wenige Männer, die das nicht einrichten werden. Ja? Die werden schon einen Weg finden. Also ihr seht, große Unterschiede. Denkt noch einmal an die Schere. Und das alles wird nur gelöst durch offene Kommunikation der Ehepartner. Wenn ein Ehepaar nicht lernt, über diese Dinge, die wir hier gerade besprochen haben, zu sprechen, ihr Frauen, sprecht mit euren Männern, sagt ihnen, sie können das nicht wissen. Wir Männer kommen von einer ganz anderen Welt her. Ihr müsst das kommunizieren. Bitte macht das. Wenn nicht, kann das in einer Katastrophe enden. Ihr seid nicht berufen, Märtyrerinnen zu werden in eurer Ehe und einfach alles über euch ergehen zu lassen, was eurem Mann so in den Sinn kommt. Dazu seid ihr nicht berufen. Ihr müsst reden lernen. Sagt euren Männern, was für euch angenehm ist und was nicht, und sprecht darüber. Dann kann alles sehr schön werden. Ich schließe, das ist kein vierter Punkt mehr, das ist eine Schlusszusammenfassung, die Bedeutung der sexuellen Gemeinschaft für Mann und Frau. Noch einmal ein Schluck für die Stimme. So, aus allem, was ich bis jetzt gesagt habe, ist doch schon hervorgegangen, dass es eine große Bedeutung hat, körperlich. Gott, der Schöpfer, hat es so eingerichtet, dass große Entspannung des Nervensystems geschehen kann. Beim Zusammenkommen von Mann und Frau, übrigens bei der Frau noch mehr als beim Mann, noch mehr. Es laufen Tausende von Nervenbahnen in den Genitalbereich der Frau. Hat Gott so gemacht. Und seelisch-emotional, das Gefühl der Zusammengehörigkeit wird gestärkt. Man erlebt doch immerhin das Innigste, was Menschen hier auf diesem Erdboden erleben können. Es gibt doch nichts Intimeres als die sexuelle Gemeinschaft. Und Unterschiede treten in den Hintergrund und es kann sein, neuer Glanz, neuer Schmelz, neue Harmonie liegt auf der Beziehung, wenn die beiden ein Zusammenkommen erleben, das für beide schön ist. Nicht nur für eine, für beide. Das ist die Voraussetzung. Und schaut, das hat Gott so vorgesehen für uns und dieses Land sollten wir schon einnehmen. Da sind wir beide, sitzen wir im selben Boot, Mann und Frau, müssen viel darüber sprechen. Es schadet auch nichts, mal ein hilfreiches Buch zu hören. Es schadet auch nichts, mal einen Vortrag zu hören. Natürlich kann ich hier nicht so offen reden, wie wenn ich jetzt mit Männern alleine wäre oder nur mit Ehepaaren und so und das nicht öffentlich wäre. Aber das, was ich gesagt habe, ist doch hoffentlich schon in dieser Hinsicht auch hilfreich gewesen. Ich schließe mit zwei seelsorgerlichen Tipps an die Adresse des Mannes und danach natürlich auch an die Adresse der Frau, damit das schön gleichmäßig ist. Ihr lieben Ehemänner, vermeidet es bitte, Sachen, Dinge, Gegenstände über die Person eurer Frau zu stellen. Wenn ihr das macht, fühlt sich eure Frau wie ein Gerät eingeschaltet und wieder ausgeschaltet. Die ganze Woche über muss die Frau funktionieren, hüpfen, springen, bedienen, den Dasein. Und dann, wenn der Mann etwas Bestimmtes von ihr will, zack, dann wird sie eingeschaltet und später wieder ausgeschaltet. Das wird nicht gut sich auswirken. Das wird auf die Dauer sich sehr fatal auswirken. Nicht die Frau wie einen Gegenstand behandeln. Sie ist deine Ehefrau. Sie ist das wertvollste, das größte irdische Geschenk, das Gott dir gegeben hat, ist deine Frau. Und dir, Ehefrau, dein Mann. So sollten wir das sehen. Und, lieber Ehemann, vermeide es bitte, nur den Körper deiner Frau zu lieben, nicht aber ihre Person. Das ist auch so eine Falle, in die wir Männer gerne tappen. Das wird eine Frau merken, ob es uns nur um ihren Körper geht oder sogar bestimmte Regionen ihres Körpers, ja, das wird sie merken, ob ihr nicht die Person, die in dem Körper lebt, lieben. Und das dürfen wir nicht verwechseln. Wir dürfen uns freuen an ihrem Körper, haben wir vorhin gehört in Sprüche 5, aber nicht nur der Körper, die ganze Person. Jetzt die Tipps an die Adresse der Frauen. Liebe Schwester, vermeide es, Sexualität als Belohnung beziehungsweise Bestrafung einzusetzen. Ich habe vorhin gesagt, das haben auch schon Männer fertiggebracht. Aber statistisch gesehen machen das eher Frauen. Ah, wenn ihr wüsstet, was auf dem Gebiet manchmal treibt es Blüten, ja. Ich werde nicht vergessen, ein Ehepaar, da hat mir der Mann erzählt, was der alles anstellen musste, um seine Frau einmal so weit zu kriegen, ja, welche Hürden sie ihm aufgebaut hat, was er alles vorher abarbeiten musste, bis das wieder dran war. Also das geht nicht, bitte, liebe Schwestern, das geht nicht. Und vermeide es, liebe Schwester, deinem Mann zu vermitteln, Sexualität sei nur ein niederer Trieb. Ihr seht, ich habe das Wort Trieb hier oder niederer Trieb in Anführungsstriche gesetzt. Ich glaube nicht, dass wir Menschen Triebe haben. Das hat Sigmund Freud gelehrt, weil er den Menschen nur als höher entwickeltes Tier sah. Wir sind aber keine höher entwickelten Tiere. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Wir haben Verlangen, wir haben Bedürfnisse, das kann man sagen. Triebe haben Tiere. Sonst bist du am Ende noch ein Triebtäter, ja? Also, aber wenn du meinst, du hast einen Trieb, dann will ich ihn dir nicht wegnehmen, dann hast du eben einen, ja? Aber, liebe Schwester, bitte vermeide das, deinem Mann das zu vermitteln mit solchen komischen Aussagen. Kommst du schon wieder? Hast du nichts anderes im Kopf? Letzte Folie. Wir haben am Donnerstagabend begonnen mit dem Thema Bausteine einer glücklichen Ehe. Nicht zu fassen, gerade mal 48 Stunden her. Und da stand das Wort glücklich hier schon mal auf der Leinwand. Und manche, die werden da schon ein bisschen kribbelig, wenn sie lesen, glücklich. Ja, müssen wir denn überhaupt glücklich werden? Wir müssen doch zur Ehre Gottes leben. Und ja, natürlich, wir sind zur Ehre Gottes geschaffen und wir wollen zur Ehre Gottes leben. Aber Gott ist doch nicht gegen unser Glück. Das musst du nicht glauben, dass Gott gegen unser Glück wäre. Er freut sich, wenn wir eine glückliche Ehe haben. Das ist schön. Und deswegen frage ich jetzt am Schluss der Ehevorträge. Morgen geht es um Thema Familie, nicht mehr Ehe. Was ist der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe? Und ich gebe euch wiederum die Antwort, die ich für mich gefunden habe, und die lautet so: Wenn der Mann niemals aufhört, um seine Frau zu werben. Wann war die Frau am glücklichsten? Vor der Hochzeit, als er um sie geworben hat. Als er mit Blumen gekommen ist, hoffentlich waren es die richtigen, gell? Und als er weit gefahren ist, um sie zu sehen. Wisst ihr, was ich einmal fertiggebracht habe? Ich bin einmal 17 Stunden nach Kärnten gefahren. Das war damals die Bader-Meinhof-Zeit. Die jungen Leute wissen nicht, was das ist, aber vielleicht habt ihr es mal gehört. Da war an der Grenze irgendein Stress, da stand ich da stundenlang. Ja, da habe ich meine Frau ein paar Stunden gesehen in Kärnten und dann bin ich wieder zurückgefahren. 14 Stunden, dann denkt eine Frau, oh, was werde ich für einen Ehemann kriegen? Der wird mich auf Händen tragen, ja. Und dann nachher kommt der Absturz, ne? Die Männer denken, ach, die Frau ist in den Hafen der Ehe eingelaufen. Ja, und manche merken dann erst, dass sie ein Kriegsschiff geheiratet haben, aber das nur so nebenbei, ne? Auf jeden Fall denken sie dann, die läuft mir ja nicht mehr weg und jetzt kann ich mich den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden, wie ich gestern schon sagte. Aber schaut, warum hören wir denn auf, um sie zu werben? Eine Ehe, sagte ich, besteht aus Nähe und Distanz. Nähe und Distanz. Ich bin jetzt, wenn ich morgen nach Hause fahre, 4 Tage bei euch gewesen, mehr oder weniger. Ja, bin ja schon am Donnerstagvormittag weggefahren von zu Hause. 4 Tage weg. Ich kann das nicht machen wie der junge Amerikaner und meine Frau gleich nehmen und ins Schlafzimmer tragen. Ich muss wieder Interesse an ihrem Leben zeigen, mit ihr kommunizieren, auf sie eingehen, Zeit mit ihr verbringen. Und dann wird das wieder seine Zeit haben. Werben, um den anderen werben, ihn wichtig nehmen, auf ihn eingehen, ihn als Person wertschätzen und so weiter, um die Frau werben. Ich habe mir schon längst vorgenommen, nicht aufzuhören, um meine Frau zu werben. Jetzt sagt ihr, wir sind Christen. Wir machen das nur, wenn das in der Bibel steht, wenn du uns das in der Bibel zeigst. Okay, ihr kriegt noch eine allerletzte Bibelstelle heute Abend. Da ist sie. Paulus schreibt, dass jeder von euch sein eigenes Gefäß, sehr schöner Ausdruck für die Frau, in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Ihr sagt, ja, das ist vor der Hochzeit, bis sie endlich Ja gesagt hat. Nein, das Griechische unterscheidet ganz genau, ob eine einmalige Handlung gemeint ist oder eine fortlaufende, wiederkehrende Wirkung und Handlung. Dreimal dürft ihr raten, was da steht. Immer und immer wieder gewinnen. Und schaut mal, der Zusammenhang spricht sogar von Sexualität. Das geht weiter. Nicht in Leidenschaft der Lust wie den Nationen, die Gott nicht kennen, die einfach über ihre Frauen herfallen. Nicht so, sondern gewinnen, immer wieder gewinnen. So, lieber Ehemann, mach bitte nicht den Fehler, wie jener Bruder, der stand vor mir und sagte, ja, meine Frau, die ist noch keine richtige biblische Ehefrau. Ich habe ihr gesagt, erstens, zweitens, drittens. Ich sagte, Bruder, 300 Jahre lang kannst du warten und deine Frau wird nicht so werden. Du zäumst das Pferd von hinten auf. Du sollst deine Frau lieben, sie nähren, sie pflegen, in sie investieren, sie gewinnen, da haben wir noch ein Wort, um sie werben. Du musst in Vorleistung gehen. Und Frauen sind wie Blumen. Wenn sie begossen und beschienen werden, dann öffnen sie ihren Kelch. Die geben dir doppelt zurück, was du investierst. Ich kann euch heute Abend sagen, ich will euch nicht eifersüchtig machen, ihr lieben Männer. Meine Frau erfüllt mir jeden Wunsch. Ich habe keine ungebührlichen Wünsche. Aber meine Frau erfüllt mir jeden Wunsch, wenn ich einen äußere. Das macht eine Frau, wenn sie zufrieden ist, dann gibt sie dir alles zurück, was du vorher investiert hast. Das macht sie. Und darum, nimm dir neu vor. Und auch die Ehefrauen. Ich weiß, ich habe jetzt mehr an die Adresse der Männer gesprochen, aber die Frauen werden mir dafür danken, ja, dass die Männer auch mal was gehört haben und mal der Rost runtergegangen ist. Das ist gut, wenn gegen den Strich gebürstet wird, geht der Rost runter. Bauchpinseln ist gar nicht so gut, besser gegen den Strich bürsten. Ihr lieben Ehemänner, investiert in eure Ehen. Schaut, dass ihr eure Frauen sehr wichtig nehmt. Und ich sage euch, es kommt zu euch zurück. Und ihr Ehefrauen, erwartet nicht Unmenschliches von ihnen, aber freut euch über jeden Schritt, den die Männer machen. Die werden sich jetzt nach den Ehevorträgen mal so richtig anstrengen, ja. Die werden sich jetzt mal so richtig ins Zeug legen. Macht das, liebe Männer. Und so helfen wir uns gegenseitig. Und vertrauen auf den Herrn. Er kann unsere Ehe noch schöner werden lassen und noch mehr zu seiner Ehre. Punkt. Da ist das Wort. Ich habe nur noch 3 Bücher. Dann habe ich sie euch ja jetzt auch bald alle gezeigt. Das war schon dran am ersten Abend, aber ich habe etwas bewusst verschwiegen. Ich habe am ersten Abend gesagt, es gibt ein Buch in der Bibel, was Gott besonders für Ehepaare vorgesehen hat. Es dürfen Unverheiratete auch lesen, aber es wird seine Botschaft hauptsächlich für Ehepaare entfalten. Was ich verschwiegen habe, ist Folgendes. Hier geht es vor allem um die Sexualität eines Ehepaares. Das Hohelied hat sehr erotische Sprache. Niemals pornografisch, aber erotisch. Und Fruchtenbaum hat das wunderbar herausgearbeitet, und ich sage nochmal, wir haben einen Ehefrühling erlebt, als wir das Buch miteinander gelesen hatten. Dann zum Thema des Abends noch 2 Bücher. Dieses hier, Eins werden, hat ein Team geschrieben. Einer von uns hieß Martin, deswegen haben wir Team Martin genannt. Es waren 3 Ehepaare aus Baden-Württemberg und 1 aus Hessen. Ich verrate aber nicht, wer das war. Egal, auf jeden Fall seht ihr, das ist für junge Ehepaare, Eins werden, Hilfen zur, zur Sexualität in der Ehe, liebevoller Entfaltung liebevoller Sexualität, und unten in der Fußnote steht ein Arbeitsbuch für Christen, die verheiratet sind oder kurz vor der Ehe stehen. Aber ich glaube, auch Ehepaare, die bis zu 10 Jahre verheiratet sind, könnten aus diesem Buch manches lernen. Es ist offen geschrieben, aber auf keinen Fall ungebührlich. Da berichten auch 2 Paare von ihrer Hochzeitsnacht, ganz in gebührlichem Ton, offen geschrieben, aber hilfreich. schon die x-te Auflage von diesem Buch. Und das da war jahrelang out of print und ich war schon drauf und dran, nach den Rechten zu gucken, wo wir die herkriegen könnten, um dieses Buch nochmal zu drucken. Aber dann war ich in Bielefeld und siehe da, da hat es ein Verlag in Bielefeld schon gedruckt. Das hat mich sehr gefreut. Wie schön ist es mit dir? Gehört ganz sicher zu den besten Büchern zu dieser Thematik, die je geschrieben wurden, von Tim und Beverly LaHaye. Das haben wir schon vor 30 Jahren gelesen, meine Frau und ich. Danach haben wir noch ein Buch gelesen, immer noch schön mit dir, über Sexualität im Alter. Nicht, weil wir uns schon zu alt fühlen, aber wir haben auch mit älteren Leuten zu tun. Und ich kann euch das sehr empfehlen, auch sehr preiswert. Ihr seht, wie schön ist es mit dir. Da muss sich doch niemand schämen, wenn er so ein Buch mitnimmt. Im Gegenteil, da freuen wir uns. Vor 50 Jahren, meine Großeltern, die konnten kein Buch kaufen in dieser Hinsicht. Gab es nicht. Auf dem ganzen Buchmarkt nicht. Und wir haben das inzwischen, dann wollen wir es auch nutzen. So, ich bin ein bisschen kratzig in der Stimme. Ich bin durch mit den Vorträgen. Wenn noch jemand eine Frage hat, bitte habt Verständnis, dass ich dazu keine öffentliche Fragestellung mache. Das ist mir einmal schiefgegangen. Da steht eine Frau auf und stellt nach diesem Thema eine Frage. Alle im Raum haben so gemacht, ja, die sind zusammengezuckt und der Ehemann, der wäre am liebsten ein Stockwerk tiefer, ja. Seitdem bin ich da ein bisschen vorsichtig geworden. Und wenn man zu lange Fragezeiten macht, dann kommen dann irgendwann solche Fragen, ob Adam einen Bauchnabel gehabt hat. Ist vielleicht nicht so wichtig für unsere Ehen, ja. Obwohl, es gibt einen biblischen Hinweis, doch. Es gibt einen Hinweis in der Bibel. Er hat seine Söhne kein Nabel genannt. Ja? Das könnte ein Hinweis sein. Ja? Ich setze mich und der Alexander macht den Schluss.